Community Radio. Das Tagesthema.
Mein Name ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In dieser Stunde erwartet Sie ein Thema rund um die Gesundheit und zwar ganz genau um alternative Heilmethoden. Bei dem Begriff alternative Heilmethoden scheiden sich ja die Geister. Für die einen sind es fragwürdige Praktiken ohne wissenschaftliche Basis. Die anderen schwören darauf und greifen nur im Notfall zur Schulmedizin. Fakt ist, viele Methoden der Alternativmedizin zeigen erstaunliche Effekte und werden auch von Schulmedizinern und Krankenversicherungen in der Zwischenzeit anerkannt. Im Gespräch mit der Heilpraktikerin Christine Görlich aus der Praxis Wegweiser in Potsdam erhalten wir jetzt einen Überblick, welche alternativen Heilmethoden es gibt und wie diese angewendet werden. Gibt es für alles, was die Schulmedizin zu bieten hat, wirklich auch eine Alternative?
Naja, also der ganze operative Bereich ist natürlich ausgeschlossen. Also ich würde jetzt eine Blinddarmentzündung, eine akute, nicht mit Kügelchen behandeln. Das wäre dann grob fahrlässig und auch für den offenen Beinbruch habe ich natürlich nichts in der Naturheilpraxis, was ich da machen kann. Die Naturheilpraxis hat ihren Schwerpunkt ohnehin im Bereich der chronischen Erkrankungen und der Prävention.
Es gibt ja wahrscheinlich unendlich viele naturheilkundliche Dinge, die man machen kann. Kann man das sagen, welche die beliebtesten sind oder hat das was mit der dazugehörigen Krankheit zu tun?
Naja, sagen wir mal so, es gibt unglaublich viele Verfahren, mit denen ich ein und dieselbe Krankheit angehen kann. Da hat jeder Therapeut, jede Therapeutin natürlich so Vorlieben und Schwerpunkte. Also ich denke, am populärsten ist natürlich die Kräuterheilkunde, weil sie einfach seit Jahrtausenden eng mit dem Menschen verbunden ist. Wir kommen aus der Natur. Die Natur stellt uns die einfachsten Heilmittel zur Verfügung. Aktuell sehr populär ist natürlich die Mikronährstoffmedizin, die sogenannte orthomolekulare Medizin, also heilen mit Mikronährstoffen, mit Vitaminen, mit Mineralien, mit Spurenelementen und so weiter. Groß im Kommen die Pilzheilkunde, im Grunde genommen ja parallel zur Kräuterheilkunde. Die Pilze sind ja auch ein Naturheilmittel, waren lange Zeit im europäischen Raum nicht ganz so bekannt, eher im asiatischen Raum, dort eine jahrtausendealte Heilkunde. Sind die jetzt auch bei uns sehr populär und kann man unglaublich gut mitarbeiten. Nach wie vor ist die Homöopathie bei uns beliebt und wächst stetig. Letztendlich ist Samuel Hahnemann ja auch aus unserem Sprachraum gewesen. Viel populärer ist sie auf dem indischen Kontinent als gleichberechtigte Heilmethode neben der Schulmedizin. Wir haben die alten Entgiftung- und Ausleitverfahren wie Schröpfen, Aderlass, Blutegel, das findet immer noch statt in den Naturheilpraxen und dann sind es eben je nach Vorliebe noch Dinge wie Akupunktur, das ist dann auch wieder das sich bedienen eines anderen Kulturraums. Es gibt die ayurvedische Medizin, es gibt die traditionelle chinesische Medizin mit all ihren Auswüchsen und dann haben wir natürlich auch, ich sag mal, die Redemedizin, ja, also das Familienstellen, die Psychotherapie ist letztendlich ja auch etwas, was auf der Körperebene am Ende wirken kann, wenn wir Körper, Geist und Seele als Einheit verstehen. Wir können gehen bis hin zu den traditionell energetischen Heilkunden. Da kennen wir das alte Besprechen von Warzen oder Gürtelrosen. Sowas funktioniert natürlich auch heute noch.
Da gibt's jetzt bestimmt einige, die sagen, nee, das ist ja nun auch alles Mumpitz, was sie da jetzt gerade erzählt.
Also die Phytotherapie, die Kräuterheilkunde ist ja mit Wirkstoffen tatsächlich nachweisbar. Bei der Homöopathie, finde ich, kann man auch relativ entspannt sein. Also warum sollte sich etwas seit 250 Jahren halten, was nicht funktioniert? Warum sollte ein ganzer Kontinent damit arbeiten, wenn es nicht funktioniert? Die Mikronährstofftherapie ist in wissenschaftlichen Studien nachweisbar. Die Blutegeltherapie haben wir gerade zur Knie- und Daumensattelgelenksarthrose. Eine Vielzahl von Studien. Also wer darauf besteht, auf stofflicher Ebene Nachweise zu haben, dass die Sachen funktionieren, der wird fündig. Alles andere fällt dann in den Bereich der Erfahrungsheilkunde. Im Übrigen ist die Definition der Schulmedizin tatsächlich auch, es ist eine Erfahrungsheilkunde, es ist keine wissenschaftliche Disziplin in dem Sinne, sondern auch die Schulmedizin hat als Erfahrungsheilkunde begonnen.
In der Schulmedizin gibt es ja praktisch für alle Krankheiten, also ich sage jetzt mal so für die in Anführungszeichen normalen Krankheiten, da gibt es eine Pille und das war's dann. Und dann werde ich sozusagen wieder gesund. Das funktioniert ja also nicht immer, nicht wirklich.
Das ist ja die Kritik an der Schulmedizin oder allopathischen Medizin, beziehungsweise das ist das, was die Leute dann in die Alternativen bringt, festzustellen, diese Symptombehandlung, die da in der Regel betrieben wird, hat jetzt bei mir nicht geholfen, ich brauche eine Alternative. Und dann kann man sich umschauen in der alternativen Heilkunde, die in der Regel nicht dieses Körper-Maschine-Modell hat. Also es ist etwas kaputt und ich muss das jetzt reparieren, entweder chirurgisch oder eben mit einer Symptomdeckelung, sondern ich gucke, wo kommt das her und stelle verschiedene Bezüge her, dass zum Beispiel emotionale Themen eine Rolle spielen können, dass Organsysteme zusammenhängen, dass ein Hautproblem letztendlich durch die Stärkung von Leber und Darm therapierbar ist, dass Nieren und Ohren zusammenhängen, also diese Sachen, dass an jedem Zahn ein Organ dran hängt und wenn ich viele Zahnprobleme habe, eben woanders im Körper Probleme entstehen können. Das ist diese ganzheitliche Sicht, die die Alternativheilkunde mitbringt und die häufig dann eben gerade die chronischen Leiden nochmal wieder zum Anstoß und in die Selbstheilung bringen kann.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr erfahren über die Kräuterheilkunde zum Beispiel. Kräuter, die können wir überall an jeder Ecke sozusagen selber sammeln und finden. Was gibt's da für Kräuter? Was gibt's für Krankheitsbilder?
Alles. Ganz einfache Antwort. Also in der Natur ist ja nichts umsonst, ja. Die Natur produziert nichts, was überflüssig wäre und einen nicht unerheblichen Teil der heimischen Kräuter, gerade diese völlig missachteten sogenannten Ruderalpflanzen, also die so an Wegesrändern auf Schuttflächen, auf Brachwiesen und sowas wachsen, das sind tatsächlich die wertvollen Heilkräuter. Jetzt haben wir gerade aktuell Spätsommer, überall blüht noch die Goldrute, ja, ein ausgesprochenes Nierenkraut. Wir finden noch den Beifuß überall jetzt gerade auch in Blüte stehend, ein Bitterkraut mit großem Bezug zu Frauenthemen, zu Darmthemen. Wir finden rund ums Jahr unsere Küchenkräuter, ja, Basilikum mit seiner stimmungsaufhellenden Wirkung, Thymian als Hustenlöser. Wir pflanzen uns im Garten den hübschen Echinacea an, weil er so toll blüht. Letztendlich ist es eine immunsystemstimulierende Pflanze. Wir diskutieren seit Jahren über virale Erkrankungen. Auch da hat die Natur etwas für uns in petto. Die Zistrose ist hier ganz vorne mit dabei. Die Borreliose ist immer weiter auf dem Vormarsch und ebenso breitet sich die Karde als Distel immer weiter in unseren Landen aus, denn ihre Wurzel ist eins der wenigen wirklich pflanzlichen Mittel, was gegen Borreliose unterstützend helfen kann. Wir müssen im Grunde nur hingucken. Alles, was wir brauchen, wächst auch um uns herum und erstaunlicherweise auch tatsächlich mit sehr großem Bezug zu den Themen, die gerade da sind. Wir leben in einer Zeit, wo der Entgiftungsbedarf sehr groß ist, weil die Zahl der Umweltgifte einfach stetig steigt und die entgiftenden Pflanzen um uns herum nehmen stetig zu. Der Löwenzahn wächst mittlerweile durch den Stadt- und Straßenbeton und es ist eine wahnsinnig tolle Leberentgiftungspflanze. Also wir brauchen eigentlich nur so in unsere Umgebung zu gucken und wer zum Beispiel das Mutterkraut in seinem Garten als Unkraut nicht los wird, der darf sich fragen, ob er es nicht mal probieren möchte, wenn ihn wieder die Kopfschmerzen plagen. Es wächst in der Regel das in unserer Nähe, was wir gerade brauchen.
Das klingt, die Kräuter, die Sie jetzt gerade genannt haben, das sind Kräuter, die wir kennen aus Deutschland, die um uns rum wachsen, Sie haben es gesagt. Was ist denn mit den Kräutern, die dann aber ein bisschen von weiter weg kommen? Sind die überhaupt sinnvoll für uns? Also wir haben vorhin mal ganz kurz über diese Pilze gesprochen. Da gibt's ja auch viel in der chinesischen Medizin.
Genau, das ist natürlich eine Entscheidung, ob man die Medizin aus anderen Kulturkreisen in unseren Kulturkreis überführen möchte. Bei den Pilzen ist es so, dass viele dieser Pilze, die in der Mykotherapie, so heißt es, genutzt werden, tatsächlich auch heimisch sind und wachsen, sowas wie der Igelstachelbart. Das sind tatsächlich heimische Pilze. Ich muss als Therapeut, ich muss als Patient entscheiden, möchte ich mit den Heilmitteln in meinem Kulturkreis bleiben, was ich persönlich in meiner Praxis tue, oder gehe ich weiter weg? Ich persönlich bin der Meinung, dass es sinnvoll ist, mit heimischen Mitteln zu arbeiten, weil die in unserer Genetik einfach vorhanden sind, die Informationen sind vorhanden, die passen zu unseren Stoffwechselsystemen. Im asiatischen, im indischen Klimazonen, Kulturraum, da werden andere Dinge benötigt. Also ich glaube, das macht schon Sinn, eher heimisch zu gucken.
Also das, was bei mir vor der Haustür wächst, das kann ich dann auch einsetzen für, ich sage jetzt mal, gesundheitliche Probleme, die ich eventuell habe.
Na, so hat die Natur sich das ursprünglich mal gedacht. Wir sind ja tatsächlich gemessen an der Menschheitsgeschichte erst seit dem Bruchteil einer Sekunde so mobil, dass wir überhaupt auf andere Kontinente kommen. Die Natur wäre ja schön blöd, wenn sie uns Pflanzen in unsere Umgebung setzt, die uns nicht helfen. Also da bin ich total pragmatisch und sage, das, was um uns herum wächst, ist das, was da wächst, weil es eben zu uns passt und uns hilft.
Dann gucken wir doch nochmal auf die Pilze. Sie haben schon mal nachgeschaut vorher für uns und um uns mal ein paar ganz populäre zu nennen, die da wären.
Genau, in der Naturheilpraxis, denke ich, werden sicherlich am häufigsten eingesetzt der Cordyceps, der Hericium und der Reishi-Pilz. Und ganz, ganz grob gesagt könnte man jetzt sagen, der Cordyceps ist eher so den Nierenthemen zugeordnet, der Reishi-Pilz, der Leber und der Hericium, dem Darm. Jeder von denen kann aber noch ein bisschen mehr. Die können wir uns gerne mal kurz ein bisschen vertieft anschauen. Also es ist so, dass der Cordyceps das System Niere und Lunge unterstützt, aber auch eine hervorragende Wirkung auf die Geschlechtsorgane hat, also auch alle sexuellen Themen unterstützt, Wechseljahrsbeschwerden, Nebennierenprobleme, Depressionen. Insgesamt ein wahnsinnig guter Pilz ist, wenn es um alles geht, was mit Erschöpfung zu tun hat. Der gibt uns wieder Kraft. Der Hericium hat seinen Hauptwirkort im Darm, damit natürlich dann indirekt auch Hilfe für die Haut für uns parat, weil Darm und Haut immer zusammenhängen. Also Neurodermitis spricht positiv auf Hericium an. Alle Immunsystemthemen, denn unser Immunsystem sitzt einfach im Darm, bis hin zu Autoimmunerkrankungen, Allergien. Aber auch das ganze Magen-Darm-System, also auch alle Magenthemen mit Sodbrennen, Reflux, Verdauungsbeschwerden, die sprechen sehr gut darauf an. Auch hier sind Depressionen mit im Behandlungsbild, weil wir mittlerweile ja auch wissen aus der Forschung, dass Darm und Gehirn über ein Nervengeflecht verbunden sind und ein Ungleichgewicht im Darm letztendlich auch auf die Stimmung gehen kann. Mit dem Hericium behandeln wir auch Alzheimer-Demenz und er ist unglaublich schlaffördernd. Das ist sehr schön. Der Reishi-Pilz ist unser Pilz der Leber. Der Pilz des langen Lebens hat als Hauptschwerpunkt tatsächlich die Entgiftung, aber auch die rheumatischen Erkrankungen bis hin zu Fibromyalgie, dieses Schmerzsyndrom. Die Lunge profitiert von ihm, also asthmatische Erkrankungen, chronische Bronchitis. Auch hier haben wir wieder das Immunsystem, was unterstützt wird und neurologische Leiden sowie Nervenschwäche, Kraftlosigkeit, also wie gesagt, Pilz des langen Lebens. Die Pilze wirken dadurch, dass sie unglaublich gute Inhaltsstoffe haben, die Triterpene, die gegen Pilze, Bakterien, Viren, Krebs wirken, die Beta-Glucane, die das Immunsystem modulieren. Es sind Vitamine und Mineralstoffe enthalten, entgiftende Stoffe und eine Vielzahl von Enzymen. Und Enzyme sind für alle Lebensvorgänge in unseren Zellen einfach essentiell.
Bei diesen Pilzen, also der Reishi ist natürlich ein ganz bekannter, der des langen Lebens. Da habe ich immer gedacht, der kommt aus den asiatischen Ländern. Ist dem so?
Also ursprünglich kommt ja diese ganze Heilkunde aus dem asiatischen Raum. Es ist aber so, dass die, also ich beziehe die Pilze, die ich verorte in meiner Praxis, tatsächlich aus einer heimischen Zucht. Wir haben tatsächlich in Deutschland Produzenten, die diese Pilze in großen Räumen mit idealen Brutbedingungen produzieren und dann sowohl den Fruchtkörper als auch das Myzel, das was unterirdisch wächst, trocknen, in Kapseln verpacken und dann ist das wirklich sehr bequem einzunehmen.
Also das ist dann ja auch eine nachhaltige Geschichte, wenn es aus Deutschland kommt und nicht erst über hunderttausende Kilometer importiert werden muss.
Ja, definitiv. Das ist mir also in meiner Arbeit tatsächlich auch wichtig, dass wir auf heimische Produkte und auf heimische Produzenten zurückgreifen.
Ein Stichwort bei der alternativen Medizin ist die Homöopathie. Wobei ich auch oft gehört habe, da wird irgendwie alles in einen Topf geworfen, alles ist homöopathisch und das ist die Alternative, aber dem ist, glaube ich, nicht so.
Ja, ist tatsächlich so, dass Heilpraktiker häufig auch gleichgesetzt wird mit Kügelchenverordner. Ne? Dem ist natürlich nicht so, das ist eine der vielen alternativen Heilmethoden und sie ist mittlerweile tatsächlich mehrere hundert Jahre alt. Das Grundprinzip ist die Potenzierung eines Ausgangsstoffes und das ist ja die Kritik, dass die Sachen teilweise so verdünnt sind, dass kein materieller Stoff mehr nachweisbar ist. Das ist ab der Potenz C12 tatsächlich so. Das ist für uns manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass wir hier nicht mit einem Stoff arbeiten, sondern mit der Information eines Stoffes. Und diese wird aufgetragen auf diese Zuckerkügelchen, deswegen heißt es immer, naja, das sind ja am Ende nur Zuckerkugeln. Die, da ist der Placebo-Effekt entscheidend. Nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich eine Heilkunde hält über mehrere hundert Jahre und von Indien als ganzen Kontinent als gleichberechtigte Heilkunde neben der Schulmedizin angewendet wird, wenn es nur ein Placebo-Effekt wäre. Bis zur C12 können wir, wie gesagt, ja auch Wirkstoffe nachweisen. Und das Grundprinzip der Homöopathie, das ist, glaube ich, vielen auch nicht unbedingt bekannt, ist, ich setze eine Kunstkrankheit auf Informationsebene. Und weil der Körper auf der Informationsebene leichter damit umgehen kann und sie dort verarbeitet bekommt, zieht der Körper auf der stofflichen Ebene aus Versehen mehr oder weniger mit. Das heißt, berühmtes Beispiel ist immer die Brechnuss. Wenn ich die Brechnuss zu mir nehme, dann muss ich brechen. Das hat ihren Namen verursacht. Wenn ich die Brechnuss jetzt aber potenziere, also rhythmisch aufbereite und nur noch die Information der Brechnuss in den Körper gebe, wird es auf der Informationsebene verarbeitet und ich kann Erbrechen damit behandeln, indem ich die Information setze. Das wäre Erbrechen. Erbrechen tust du schon, Körper, damit ist das unterbrochen. Das ist dieses Prinzip, Ähnliches mit ähnlichem Heilen.
Diese Kügelchen sind ja durchaus auch für Tiere geeignet und die wissen ja nicht, was sie da bekommen und da scheint es ja auch zu wirken.
Das ist richtig. Wir behandeln mit den Globuli, mit der homöopathischen, mit der potenzierten Heilung, mit Medizin, Methode, wie auch immer wir es nennen wollen, Kinder, Tiere, sogar Zimmerpflanzen. Also ich behandle tatsächlich meine Pflanzen auch im Garten mit Homöopathie, wenn sie einen Pilzbefall haben, wenn sie einen Läusebefall haben. Auch die sprechen darauf hervorragend an. Bei den Tieren und Kindern kann man immer noch sagen, ja, das ist der Placebo-Effekt über Besitzer, über die Eltern. Das, glaube ich, können wir bei den Pflanzen ausschließen und naja, letztendlich, was funktioniert, funktioniert.
Was gehört sonst noch zur Homöopathie?
Die Homöopathie würde die Urtinkturen mit einschließen. Die Urtinktur ist letztendlich der alkoholische Frischpflanzenauszug aus einer Pflanze, also im Grunde genommen die ursprünglichste Information, von der aus ich dann durch die Potenzierung weiter verdünne. Wir haben in der Homöopathie außerdem die Komplexmittelhomöopathie, wo man nicht nur mit einem Mittel arbeitet, sondern eben mehrere in einer Mischung zusammenfasst. Und da sind ja mittlerweile auch wirklich sehr populäre Präparate entstanden, die in Apotheken ganz selbstverständlich empfohlen werden, vom Hustensaft über die Salbe gegen Schmerzen am Bewegungsapparat. Unglaubliches Spektrum gegen Schlafstörungen und so weiter, gibt es homöopathische Komplexmittel zu kaufen und ausprobieren, wenn es funktioniert, funktioniert's.
Homöopathie funktioniert also bei Kindern auch ausgesprochen gut.
Ja, ich setze in der ganzheitlichen Kinderheilkunde sehr gerne Homöopathie ein, weil es nebenwirkungsfrei ist. Also Homöopathie hat eine Wirkung, keine Nebenwirkung in dem Sinne. Wir haben manchmal diese sogenannte Erstverschlimmerung, wo der Körper nochmal in den akuten Zustand geht, um dann den chronischen darüber auszuheilen. Wir können die Homöopathie bei Kindern konstitutionell hervorragend einsetzen. Also wenn ein Kind zum Beispiel ständig zu Nasennebenhöhlenentzündungen eignet, dann suchen wir das passende Mittel raus, was diese konstitutionelle Schwäche dann ausgleicht. Ich setze es sehr viel ein bei den Neurodermitis-Kindern. Ich behandle viel Hautleiden bei Kindern in der Praxis. Da ist es ein absolut zuverlässiger Begleiter. Neben entgiftenden Maßnahmen und Darmaufbau. Homöopathie ist für Kinder so dankbar, weil es sind ja nur ganz kleine Impulse und die Systeme von Kindern sind noch nicht so belastet wie unsere erwachsenen Körpersysteme. Und da reichen diese kleinen Impulse einfach für Veränderung schon aus.
Wir haben vorhin über die Globulis gesprochen und über die Urtinktur, aber ich kann diese Mittel auch noch anders irgendwie zu mir nehmen.
Genau, Globuli ist schon die Mehrzahl, Globulus wäre die Einzahl. Es gibt andere Darreichungsformen natürlich. Also es gibt diese Milchzuckertabletten, manche kennen die von den Schüsslersalzen. Es gibt auch viele homöopathische Komplexmittel, die als Darreichungsform diese Milchzuckertabletten haben. Es gibt die Tropfenform, ich arbeite sehr gerne mit den Tropfen. Und natürlich haben wir auch Injektionspräparate, homöopathische Injektionspräparate. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es gibt einen unglaublich zuverlässigen homöopathischen Hustensaft, den ich in der Kinderheilkunde gerne einsetze, dann ist es so ein Sirup, also da gibt es kaum Grenzen.
Was wird injiziert, was kann ich da machen?
Naja, zum Beispiel rheumatische Erkrankungen, die Schmerzstellen, Quaddeltherapien kann ich damit machen. Ich kann die Injektionspräparate, Infusionen mit beigeben. Ich kann jemanden, der gerade eine größere nervliche Belastung hat, mit diesen Injektionspräparaten an den richtigen Stellen am Körper entlasten. Also auch da gibt es eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.
Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Bachblüten? Das ist ja auch eine Alternative, oder?
Genau, viele ordnen es der Homöopathie zu. Es ist tatsächlich keine Homöopathie im klassischen Sinne. Der Erfinder, Dr. Edward Bach, sah es als konsequente Weiterentwicklung der Homöopathie an. Dr. Samuel Hahnemann, der die Homöopathie erfunden hatte, ist zum Ende seines Wirkens immer mehr auf das Gemüt als Dreh- und Angelpunkt des Geschehens gestoßen, dass man also gar nicht so sehr fragen soll, was hat der Körper für ein Problem, sondern wie geht der Patient damit um? Und das griff Dr. Bach auf und hinterließ uns ein System bestehend aus 38 Essenzen, hergestellt aus Blüten, beziehungsweise aus der Information aus Blüten. Also wir haben hier noch mehr als bei der Homöopathie den Zustand, dass es in dem Sinne kein Wirkstoff ist, sondern tatsächlich nur auf Informationsebene stattfindet, weshalb die Bachblüten auch rein rechtlich gesehen in keinster Art und Weise ein Heilmittel darstellen. Es sind am Ende alkoholhaltige Tropfen mit keiner nachweisbaren Wirkung. Und auch hier gilt das Prinzip, das benutzen wir jetzt seit 100 Jahren. Ich denke, das täten wir nicht, wenn es keine Wirkung hätte.
Wie ist das eigentlich mit Studien? Jeder fragt ja dann immer nach irgendeiner Studie. Gibt's da genauso viele wie in der, ich sage es mal, klassischen Schulmedizin auch zur Homöopathie?
Na, zunächst mal ist es so, dass Studien durchzuführen unglaublich viel Geld kostet. Da machen wir uns nichts vor. Und dann ist immer die Frage Kosten-Nutzen-Rechnung. Also was möchte ich am Ende mit diesem Präparat am Markt bewirken und lohnt es sich dafür, den Studienweg zu gehen, um hinterher damit werben zu können? Es gäbe Studien dazu. Es gibt homöopathische Komplexmittel, die sind diesen Weg tatsächlich durchlaufen. Die homöopathischen Einzelmittel in dem Sinne sind nicht mit Studien hinterlegt, weil wir letztendlich keine Verfahren haben, die die Wirkung belegen können. Es ist so, dass Physiker sich nicht so schwer damit tun, die Wirkung zu verstehen, weil es eben auf Informationsebene stattfindet. Unsere klassischen Untersuchungsmethoden der Medizin, der klassischen medizinischen Studie, geben das nicht her, einen Studienverfahren aufzusetzen, das eine Wirkung nachweist. Jetzt kann man aber auch darüber diskutieren, inwieweit man sich da auch wirklich Mühe gegeben hat. Ich bin da relativ entspannt. Ich probiere die Dinge aus, die Patienten probieren die Dinge aus und wenn es funktioniert, hat es funktioniert und wenn nicht, dann nicht, dann probieren wir etwas anderes. Ich setze viel Homöopathie und Komplexmittel in der Praxis ein, weil sie funktioniert haben.
Diese Studiengeschichte, wenn sie denn viel Geld kosten, dann kann sich das ja meistens so ein kleines Unternehmen, was, ich sage jetzt mal, ein paar Kügelchen herstellt, wohl eher weniger leisten als ja auch die Pharmaindustrie. Wir wissen ja, dass die nun in der Zwischenzeit große, größere Umsätze sogar machen.
Ja, das ist richtig. Also als kleines Unternehmen kann ich mir das nicht leisten, eine Studie zu machen, um ein Präparat als Medikament an den Markt zu bringen. Letztendlich dienen diese Studien am Ende alle nur dazu, einen rechtlichen Status zu bekommen, über den ich mein Präparat, je nachdem welchen Status ich habe, anders vermarkten kann. Das schließt viele kleine Hersteller von guten Präparaten dann aus.
Ein wichtiger Punkt ist ja auch die orthomolekulare Medizin, also Heilung mit Mikronährstoffen. Was muss ich mir darunter genau vorstellen?
Na, ganz banal die Einnahme von Vitaminen und Mineralien. Es ist heute leider so, dass wir mehr oder weniger vor vollen Töpfen verhungern. Unsere Nahrungsmittel sind nicht mehr unbedingt Nahrungsmittel. Also die Nahrungsmittelindustrie ist nicht daran interessiert, uns gesund zu halten, sondern Produkte zu verkaufen. Und wenn wir uns diese Produkte näher angucken, dann hat der Nährstoffgehalt im wahrsten Sinne des Wortes in den letzten Jahrzehnten immer weiter abgenommen. Dafür hat der Anteil an Chemie in den Dingen immer weiter zugenommen. Die Verarbeitungsverfahren, hochprozessierte, verrückte Verfahren, um ursprüngliche Dinge zu verwandeln in etwas, was sich dann lange hält, haben absurde Ausmaße angenommen. Selbst wenn ich mich sehr gesund von ganz viel Obst und Gemüse ernähre, ist es tatsächlich so, dass unsere Art und Weise, wie wir heutzutage Obst und Gemüse anbauen, dazu führt, dass die nicht mehr die Menge an Nährstoffen enthalten, wie das noch vor 50 Jahren der Fall gewesen ist. Und so kann es passieren, dass ich trotz gesunder Ernährung und erst recht, wenn ich das nicht tue, in Probleme laufe, die damit zu tun haben, dass meinem Körper Nährstoffe fehlen. Und ich kann bei Krankheiten auch gezielt Nährstoffe einsetzen, die dieses Krankheitsbild in der Ausheilung unterstützen.
Dass diese Lebensmittel so wenig Inhaltsstoffe haben, das liegt unter anderem auch daran, dass die Böden, auf denen sie angebaut werden, wohl ziemlich ausgelaugt sind.
Naja, das ist so. Wir betreiben eine extensive Landwirtschaft. Das wissen wir mittlerweile im Grunde genommen auch alle. Die Nachfrage nach biologischen Lebensmitteln steigt stetig. Auch diese werden immer extensiver angebaut. Also wer da höchsten Nährstandard haben möchte, müsste tatsächlich auf Demeter-Produktion gehen.
Und das ist dann auch nochmal ein relativ großer Unterschied, also auch preistechnisch.
Das ist auch preistechnisch ein Unterschied, weil eben nicht in großen Mengen produziert wird und weil tatsächlich in Rücksicht auf einen natürlichen, nachhaltigen Naturkreislauf produziert wird, was am Ende eigentlich das ist, was die meisten Unternehmen versuchen, als Greenwashing irgendwie in ihre Produkte zu kriegen. In der nachhaltig-ökologischen Landwirtschaft wird es tatsächlich betrieben. Und dann produziere ich eben keine 25 Tonnen Riesenrüben, sondern eben nur eine kleinere Menge nicht so hübsch aussehende Rüben. Die vermarkte ich dann auch nicht, indem ich Dumpingpreise für große Mengen an den Markt schmeiße, sondern eben über kleine biologische Supermärkte oder über Bauernläden eben versuche, das direkt an den Verkäufer, an den Käufer zu bringen.
Eine Krankheit, die uns ja irgendwie alle einmal oder auch mehrmals im Jahr ereilt, ist ja die, ich sage jetzt mal, banale Erkältung. Was kann ich denn da tun? Was kann ich da für Mikronährstoffe zu mir nehmen, damit es, weiß ich nicht, damit es gar nicht erst kommt oder schneller vorbeigeht? Mir fällt auf Anhieb Vitamin C ein.
Ja, genau. Also es gibt ein paar Klassiker in der orthomolekularen Medizin, die fürs Immunsystem einfach sinnvoll sind. Das ist ein ausreichend hoher Zinkspiegel, das ist ein ausreichend hoher Vitamin D-Spiegel. Vitamin D ist ja doch relativ populär geworden in den letzten Jahren auch. Also immer mehr Ärzte überprüfen auch mal den Vitamin D-Spiegel. Vitamin C, wissen wir, ist einfach das A und O bei der Ausheilung von Infekten. Auch bei chronischen Problemen, also rheumatischer Erkrankung kann man mit Hochdosen von Vitamin C zum Beispiel sehr gut begleiten. Und auch Eisen wird bei chronischen Entzündungen viel verbraucht. Also wenn ich jetzt länger eine Bronchitis habe, dann darf ich auch durchaus mal ein bisschen auf meinen Eisenspiegel achten.
Wie sieht's denn aus, wenn ich viele von uns leiden ja auch unter akuter Erschöpfung. Kann ich da auch irgendwas machen? Kann ich da auch was zu mir nehmen?
Ja, lustigerweise ist die Erschöpfung in der Regel ja gar nicht akut, sondern ich habe sie mir mühsam über einen längeren Zeitraum herangezüchtet. Und das bedeutet, ich habe in der Regel viel zu lange ein viel zu hohes Leistungsniveau gefahren und dabei einfach die Körperreserven an bestimmten Mikronährstoffen auch erschöpft. Wenn dann die Nerven noch anfangen, in die Knie zu gehen, dann wäre es Zeit, mal über B-Vitamine nachzudenken. Da gibt es sehr gute B-Vitamin-Komplexpräparate am Markt, wo alle B-Vitamine drin enthalten sind, weil die sich zum Verstoffwechseln auch durchaus gegenseitig brauchen. Also nur B12 zu verordnen, wie es häufig passiert, ist dann meistens gar nicht ausreichend. Also gerade bei Nerven- und Schlafproblemen ist dann B6 noch ein Thema. B6 braucht zum Verstoffwechseln aber ein B2 und ein B5. Also macht es eigentlich immer Sinn, B-Komplex zu nehmen. Die B-Vitamine gehören zu den wasserlöslichen Vitaminen. Das heißt, führe ich mir zu viel zu, dann wird es auch wieder über den Urin ausgeschieden. Also die sind relativ sicher zu dosieren. Die fettlöslichen Vitamine, E, D, K und A, die kann ich überdosieren. Also da sollte ich nicht auf eigene Faust mit Hochdosispräparaten arbeiten. Das sollte ich begleiten lassen von Arzt oder Heilpraktiker.
Wie ist es denn da eigentlich? Kann ich da auch im Blut was feststellen? Also ob mir jetzt was fehlt?
Ja, unbedingt. Also Laboruntersuchungen sind da unglaublich hilfreich und sollten tatsächlich auch bei einer richtigen Mikronährstofftherapie unbedingt am Anfang und zur Kontrolle und am Ende zur Überprüfung des Zielwertes dann auch stehen. Das ist je nach Mikronährstoffwert, den ich überprüfe, ein paar Euro bis hin zu 40, 50 Euro pro Wert. Aber das wird dann individuell zusammengebaut. Also wenn ich jetzt mal meinen Vitamin-D-Status und Zink vielleicht überprüfen lassen möchte und Selen, weil das Immunsystem ein Thema hat, dann liege ich da am Ende irgendwo bei 60 Euro. Das kann man mal machen. Das sind in der Regel auch beim Arzt sogenannte Igel-Leistungen, diese individuellen Gesundheitsleistungen. Also da ist es einerlei, ob ich zum Heilpraktiker oder zum Arzt gehe.
Sollten noch mehr Werte in der Blutuntersuchung enthalten sein, kommen mehr Kosten laut Gebührenordnung hinzu. Interessante Werte sind unter anderem Langzeitblutzucker, da ist man mit 13,41 Euro dabei, Cholesterin, LDL, HDL, Triglyceride mit über den Daumen 11 Euro. Es geht um den Leberstatus, dann sind 13,40 Euro zu bezahlen. Bei Vitamin B12, Frau Görlich hat es auch gerade angesprochen, das kostet 14,57 Euro. Ferritin kann man überprüfen lassen, also den Eisenspeicher für rund 14,50 Euro. Und das Homozystein, das ist ja dieser Wert, der auch etwas über den Herzinfarkt aussagen soll. Für 33,22 Euro ist man dabei. Aus gesundheitlicher Sicht ist es empfehlenswert, ein umfassendes Blutbild zu erstellen, welches über das große und kleine Blutbild hinausgehen. Somit können sich die Kosten aber dann schnell auf 400 bis 500 Euro steigern, wenn wirklich ein kompletter Check gemacht wird. Die Kosten für das kleine und große Blutbild werden von den Krankenkassen nur übernommen, wenn sie der medizinischen Behandlung dienen. Das bedeutet, dass ein Verdacht auf eine mögliche Erkrankung vorliegt und die Blutuntersuchung zur Diagnose notwendig ist. Laborleistungen, die rein vorsorglich durchgeführt werden und nicht der medizinischen Behandlung dienen, also das sind diese, über die wir vorhin gesprochen haben, Vitamin B12 oder Vitamin E oder auch Vitamin D-Status zum Beispiel, die werden meistens von den Krankenkassen nicht bezahlt. Übernommen werden Leistungen, die im normalen Check-up enthalten sind. Das Bundesgesundheitsministerium gibt dazu folgende Angaben. Zwischen 18 und 34 Jahren zahlen die Krankenkassen die Kosten für einen einmaligen Check-up. Blutwerte, hier Blutfett oder nüchtern Blutzucker, werden nur gezahlt, wenn familiäre Risiken wie Diabetes oder Übergewicht vorliegen. Ansonsten nicht. Ab 35 Jahren zahlen die Krankenkassen alle 3 Jahre die Blutwerte für Gesamtcholesterin, LDL und HDL, Triglyceride und den nüchtern Blutzucker. Wie man schon merkt, werden nicht wirklich viele Kosten von Blutuntersuchungen durch die Krankenkassen übernommen. Hier heißt es also selber in die eigene Tasche greifen und bezahlen. Die Gesundheit sollte es einem ja dann auch wert sein, wenn man denn auch das Geld dazu hat, diese Untersuchungen zu bezahlen. Wir haben vorhin ganz am Anfang, als wir die einzelnen Methoden vorgestellt haben, ganz kurz, auch schon Blutegel zum Beispiel angesprochen oder Aderlass. Das sind ja ziemlich alte, klassische Methoden, oder?
Ja, also wirklich sehr alt, sehr klassisch und gehören zu den sogenannten Ausleitverfahren, zu den Umstimmungstherapien. Also gerade Aderlass und Blutegel geht es ja darum, tatsächlich Blut aus dem Körper abzulassen, um über diese Blutneubildung etwas zu bewirken und über diesen Reiz. Ja, nehmen wir zuerst die Blutegel. Meine große Leidenschaft in der Praxis. Die Blutegel können wir immer dann einsetzen, wenn wir etwas mit Entzündungen, etwas mit gestauten Prozessen, etwas mit Schmerzen am Körper therapieren wollen. Also das fängt an von rheumatischen Beschwerden, von langjährigen chronischen Kniebeschwerden, von der Daumensattelgelenksarthrose über die Migräne, den Tinnitus bis hin zu Wechseljahrsbeschwerden. Ich mache auch Ausleittherapien nach nach Chemotherapie damit, um den Körper zu entgiften. In osteuropäischen Ländern ist es durchaus üblich, einfach einmal im Jahr zur Entgiftung Blutegel anzusetzen. Sehr gute Rückmeldung gibt es auch bei allen Venenleiden, sei es jetzt die Krampfader oder seien es die Hämorrhoiden, also auch die reagieren sehr gut auf diese Blutegelbehandlung. Mit den Blutegeln verdünnen wir das Blut, deswegen ist auch die Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten eine Kontraindikation, dann kann es nicht durchgeführt werden. Und die Blutegel geben mit ihrem Speichel schmerzlindernde Stoffe und entzündungshemmende Stoffe mit in das Blut. Und vor allem eben an den Ort des Geschehens. Also wenn ich jetzt zum Beispiel chronische Schmerzen in der Lendenwirbelsäule habe, dann setze ich genau da die Blutegel an. Und dann werden sie am Ort des Geschehens dafür sorgen, dass das Gewebe ausblutet, dass all die Entzündungsproteine, die dort vor Ort sind, einmal rausgeschwemmt werden, dass frisches Blut, frisches Gewebe aufgebaut wird. Diese entzündungshemmenden und schmerzlindernden Stoffe sorgen natürlich für eine Entlastung und der Lymphfluss wird aktiviert. Also alles, was dort staute, wird über die Lymphe auch abtransportiert. Nach so einer Blutegelbehandlung blutet man noch viele Stunden nach und das ist eben der therapeutische Effekt eines Aderlasses.
Aderlass, da wird ja Blut auch abgezogen aus dem Körper. Wie viel ist das? Ist das dann ein Liter, der weniger ist?
Den Aderlass gibt es tatsächlich auch in der Schulmedizin. Da wird er etwas anders durchgeführt als in der Naturheilpraxis. Aderlass bedeutet tatsächlich, ich lasse jemanden zur Ader. Also ich punktiere eine Vene und lasse Blut ab. In der Schulmedizin gibt es zwei Krankheitsbilder, wo das angewendet wird, wenn ich zu viel Eisen zum Beispiel im Blut speichere oder also immer ein zu viel an Blut habe oder eine Entlastung im Blut brauche. Das wird häufig tatsächlich sogar mit Maschinen durchgeführt, die dann Blut absaugen. Der Aderlass in der Naturheilpraxis wird in der Regel nach Vorbild von Hildegard von Bingen gemacht. Da orientiere ich mich, wenn es geht und es ein chronisches Thema ist und kein akutes, erstmal nach den Mondphasen und mache es eher zum Vollmond, weil wir einfach durch unseren hohen Wasseranteil im Körper auch tatsächlich wie Ebbe und Flut durch den Mond beeinflusst sind. Und zum Vollmond bin ich in der Fülle meines Problems, dann ist die Entlastung und der Reiz einfach größer. Und dann punktiere ich die Vene mit einer Nadel, wo ein kleiner Schlauch dran hängt. Und über diesen Schlauch läuft das Blut in bei mir ein Marmeladenglas, bei Kollegen in einen Plastikbecher. Jeder hat also seine Vorlieben. Und wir beobachten diesen Blutfluss. Und der Körper entscheidet selber, wie viel Blut er hergibt. Denn irgendwann wird die Farbe dieses Blutes und die Art, wie es läuft und fließt, umschlagen. Und dann weiß ich, jetzt hat der Körper all das rausgegeben, was er loswerden wollte. Und jetzt kommt das gute, sauerstoffreiche Blut. Und dann beende ich den Aderlass. Und das sind in der Regel irgendwas zwischen 80 und 180 Milliliter. Sehr individuell. Wichtig ist, dass der Patient ganz nüchtern dafür kommt. Denn dann sind diese sogenannten Schlacken im Blut noch getrennt von dem Blutfluss.
Wie oft kann ich das machen?
Also die Aufzeichnung von Hildegard von Bingen lauten 1 bis 2 Mal im Jahr. Jetzt hat die natürlich zu Zeiten gelebt, wo die Zahl der Umweltbelastung deutlich geringer war als heute. Ich mache es in meiner Praxis so, dass wir einen Aderlass machen und ich gucke mir am nächsten Tag dieses Blut an. Das ist die sogenannte Blutschau. Darin kann man ein paar Sachen tatsächlich optisch diagnostizieren. Also zum Beispiel kann ich einen erhöhten Fettstoffwechsel durch eine entsprechende Ablagerung erkennen. Ich kann sehen, ob wir viele Entzündungsproteine aus dem Blut rausgezogen haben. Man kann schauen, ob sich das Serum klar absetzt von dem festen Blutbestandteilen. Solche Sachen. Und danach entscheiden wir dann, ob wir den Monat drauf, also zum nächsten Vollmond, nochmal wiederholen. Also so kann es am Anfang von der Entgiftungstherapie sein, dass wir 2-3 Mal in Folge machen und dann in immer größer werdenden Abständen, bis man am Ende wirklich vielleicht einmal im Jahr zur Entgiftung kommt. Das ist vor allem sinnvoll für Frauen nach den Wechseljahren, wenn die Regelblutung ausbleibt, denn wir Frauen können einmal im Monat über die Regelblutung entgiften und das bleibt dann aus und dann entstehen die chronischen Zimperlein.
Ich möchte auch nochmal auf das Thema Warzen zurückkommen, weil das Warzen besprechen, das klingt so ein bisschen mehr nach Hokuspokus.
Ja, das ist ja immer die Frage, wie weit gehe ich mit der alternativen Heilkunde? Wir haben ja jetzt hier die ganze Zeit gesprochen über Therapien, die auf der Körperebene wirken. Jetzt ist es aber so, dass man auch der Auffassung sein kann, wir haben nicht nur einen Körper, sondern auch einen Energiekörper. Den merken wir zum Beispiel immer dann, wenn wir jemand Neues kennenlernen und stellen fest, den kann ich irgendwie nicht leiden. Ja? Also das ist nichts auf Körperebene, das ist einfach irgendwas in meiner Wahrnehmung. Das muss eine andere Ebene sein. Immer mehr Menschen kommen auch dahin, in dieses Gefühl letztendlich in die Spiritualität festzustellen, es gibt da mehr als nur mich mit meinem Fleischkörper und wir können mit diesem Energiekörper, mit dieser Seelenebene, mit dieser Energiekörperebene auch arbeiten. Und das tun wir beim Warzenbesprechen. Wir entfernen nicht chirurgisch die Warze, sondern wir entfernen die Energie der Warze. Wir haben da in unserem Land nicht so richtig die Kultur für, wenn wir zum Beispiel nach Südamerika schauen. Da entsteht oder da gibt es schon immer eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Wahrnehmung von Krankheit. Da hat Krankheit immer einen energetischen Anteil. Und wenn mein Kind nach Hause kommt in Südamerika und plötzlich krank geworden ist, dann gehe ich als Mutter zunächst mal davon aus, es hat entweder den bösen Blick abbekommen oder einen Schreck erfahren. Und dann lege ich mein Kind auf den Boden, decke es mit einem weißen Laken zu und nehme ein Ei oder eine Limette und reibe damit den Energiekörper ab. Also gehe die Energieleitbahnen, die wir im Grunde auch aus der traditionellen chinesischen Medizin kennen, ab und bete dabei klassische christliche Gebete oder eigene familientraditionelle Gebete und bitte darum, dass diese schlechten Energien in das Ei oder die Limette übergehen. Und das wird dann hinterher feierlich verbrannt. Jetzt kann man wieder umkehren, das sei dann ein Placebo-Effekt. Das ist letztendlich egal, solange es funktioniert und das Kind wieder gesund geworden ist. Nur weil wir Dinge nicht erklären können oder keine Kultur dafür haben, heißt es nicht, dass sie nicht so stattfinden können.
Es gibt ja auch so Dinge wie Räuchern zum Beispiel oder auch die schamanische Medizin. Was hat's damit auf sich?
Das wirkt letztendlich alles genau auf der gleichen Ebene. Es geht um den Energiekörper. Das Räuchern ist in der Regel eine Unterstützung von Heilverfahren. Ich räuchere vor energetischen Heilsitzungen, um den Energiekörper darauf einzustimmen. Die Räucherung macht tatsächlich auch auf Körperebene etwas. Es gibt entspannende Dinge, es gibt aufwühlende Räucherungen, es gibt welche, die Schutz und Geborgenheit vermitteln. Ein Klassiker ist einfach so das Palo Santo, dieses Holz mit dem hohen Harzgehalt. Das hat einen unglaublich angenehmen Geruch. Die Patienten fühlen sich wohl und es wird seit Jahrtausenden in anderen Ländern eingesetzt als Schutzräucherung. Ich schaffe damit erstmal einen Raum, einen energetischen Raum. Und dann kann ich mich dem Problem weiter widmen. Wenn ich jetzt in schamanischer Tradition denken möchte, dann habe ich ein animistisches Weltbild. Das bedeutet, alles ist beseelt. Ne? Also ich als Mensch sowieso, aber auch Dinge, auch Bäume, auch Pflanzen, Tiere, meine ganze Umwelt. Und ich trete damit einfach permanent in Austausch und in Kontakt. Und das ist vielleicht nicht immer nur ein netter und angenehmer Austausch. Also wenn man auf der Ebene denkt, dann ist es zum Beispiel so, dass der Neid und der Hass eines Arbeitskollegen bei mir ankommt und mich in meinem Energiekörper trifft und sich, wenn das immer wieder stattfindet, dann einfach auch niederschlagen kann. Unser Volksmund kennt das eigentlich, ne? Als das ist mir auf den Magen geschlagen, da ist mir eine Laus über die Leber gelaufen, das kriege ich nicht verdaut, ich kann die Last nicht mehr tragen. Also wir kennen durchaus diesen Zusammenhang zwischen energetische Einflüsse von außen oder auch eben emotionale, man kann das ja vielleicht auch gleichsetzen, und dem Einfluss auf den Körper. Und so kann ich einfach mal überlegen, ob mein chronisches Leiden oder auch das ganz Akute wirklich einfach nur ein Defekt meines Körpers ist oder ob es ein zugrunde liegendes Problem auf der Seelenebene oder der energetischen Ebene gibt und ich nicht einfach mal da ansetze und es versuche, darüber zu lösen.
Wir haben jetzt besprochen, was man tun kann, wenn man krank ist, aber was kann ich denn so für mich tun, um vielleicht auch gar nicht erst krank zu werden?
Genau, am schönsten wäre es ja im Grunde genommen, wenn man mich gar nicht bräuchte und auch gar keinen Arzt bräuchte, weil man seine Gesundheit selber gestaltet. Und so verstehe ich tatsächlich auch meinen Job, die Menschen wieder in die Verantwortung für ihre Gesundheit zu bringen. Naja, also ich glaube, es fängt damit an, dass ich mir ausreichend Schlaf gönne. Denn Schlaf ist einfach sehr wichtig zur Regeneration, für Reparaturarbeiten im Körper. Also das ist biochemisch einfach ein Prozess und der ist wichtig und der findet einfach erst ab einer gewissen Stundenzahl an Schlaf statt. dann macht es Sinn zu überlegen, was führe ich meinem Körper zu, also Stichwort gesunde Ernährung. Und da kann man jetzt philosophieren, welches die gesündeste Ernährungsform ist. Es gibt sowieso nicht die eine für alle, aber es sind sich eigentlich alle Ernährungsformen dieser Welt darüber einig, dass wir mehr Gemüse essen sollten. Ja, der Ballaststoffe wegen, der Vitamine wegen, der Mineralstoffe wegen. Also den Gemüseanteil an meiner Ernährung zu erhöhen, ist nie verkehrt. Es macht Sinn, möglichst wenig chemisch verarbeitete Lebensmittel zu essen, beim Einkaufen die Verpackung mal umzudrehen, und wenn da deutlich mehr Zutaten drin sind, als ich bräuchte, um es selber zu machen, dann tue ich die Packung einfach wieder zurück. Auch wenn viele E-Zusatzstoffe aufgeführt sind, ist es sinnvoll, es nicht meinem Körper zuzuführen, denn wir haben mittlerweile, ich glaube, über 2000 zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe und kein Mensch hat überprüft, ob die untereinander irgendwie in Interaktion gehen. Es gibt Richtwerte, bis wohin man sie dem Essen zuführen darf. Danach werden sie giftig. Also ich möchte ehrlich gesagt gar nichts in meinem Essen haben, auch nicht mit irgendwelchen Richtwerten, was nicht aus der Natur kommt. Beim Fleischkonsum kann ich überlegen, ob es wirklich zu viel sein muss. Dem Körper würde tatsächlich einmal die Woche ein vernünftiges Stück Fleisch reichen. Ein vernünftiges Stück Fleisch heißt auch tatsächlich natürlich produziert von Tieren, die Tageslicht gesehen haben und tatsächlich auf einer grünen Wiese gestanden haben. Das sind tatsächlich andere Proteine, die da produziert werden, als wenn ich ein unglückliches Tier im Stall gewesen bin. Also ich führe meinem Körper wirklich bessere Proteine zu, wenn ich auf die Qualität des Fleisches achte. Ich persönlich halte es für extrem wichtig, auf die emotionale Gesundheit zu achten. Umgebe ich mich mit Menschen, die mir gut tun? Arbeite ich in einem Job, den ich gerne mache? Oder bin ich den ganzen Tag belastet? Dann ist das nicht gut für mich, wird biochemische Prozesse durch erhöhte Cortisolausschüttung ins Ungleichgewicht bringen und ich werde langfristig krank. Das, denke ich, sind so die drei wichtigsten Pfeiler. Geht's mir emotional gut? Schlafe ich genug? Und esse ich gut? Und alles andere ist dann die Kür.
Welche alternative Medizin die richtige ist, hängt stark von der individuellen Lebenseinstellung ab. Viele Methoden erfordern eine gewisse Umstellung der Lebensweise, zum Beispiel durch Ernährung oder Bewegung. Da die meisten alternativen Heilmethoden keine Nebenwirkungen haben, können sie also durchaus ein wenig experimentieren und verschiedene Therapieansätze testen. Manchmal kann auch eine Kombination aus mehreren Behandlungsmethoden genau den gewünschten Effekt erzielen. Wir haben in diesem Gespräch darüber erfahren. Lassen Sie sich jedoch immer unbedingt von einem zertifizierten Heilpraktiker oder ausgebildeten Therapeuten beraten.